Ja, auch nochmal schönen guten Morgen von uns. Wir machen heute eine schöne Talkrunde hier im Seminar, haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir gerne stellen möchten. Ja, auch schönen guten Morgen, Rufin Göttlich nochmal. Wir haben nochmal die erste Frage, wir hatten zwar das schon mal am Anfang des Seminars, hatten Sie schon mal kurz umschrieben, was so die Aufgaben von einem Kulturstaatssekretär sind. Wir würden uns aber gerne nochmal, oder würden Sie gerne nochmal fragen, wie man sich den Arbeitsalltag von Ihnen jetzt vorstellen kann aktuell und was sind die Hauptaufgaben eines Kulturstaatssekretärs dann auch sind.
Ja, also Arbeitsalltag ist jeden Tag anders. Das Typische ist, dass man sehr viel unterwegs ist im ganzen Land. Wenn ich es über ein Jahr mal versuche zu bilanzieren, ich habe da so ein Programm zur Selbstevaluation, um mir selber Rechenschaft abzugeben, wie eigentlich der Alltag so verläuft, stelle ich fest, ich arbeite im Durchschnitt einer Woche etwa 80 Stunden, davon nur 10% im Büro. Das meiste ist außerhalb. Das heißt, ich bin sehr viel im Land unterwegs, insbesondere mit dem Auto. Ich sitze garantiert mehr im Auto als im Büro. Da werde ich gefahren, um da die Termine vorbereiten zu können in der Zeit. Kulturstaatssekretär ist dort, wo die Kultur stattfindet. Das heißt, ein relevanter Teil der Arbeit besteht darin, mit der Kulturszene selber direkt im Gespräch zu sein. Entweder Kulturveranstaltungen zu besuchen oder mit den Projektmanagern vor Ort zu reden, Gremiensitzungen wahrzunehmen, wo man Funktionen hat, eben im Rahmen der Kultur. Also es ist sehr viel mitten in der Kulturszene selber. Das ist übrigens ungewöhnlich für das Amt des Staatssekretärs im Vergleich zu den anderen Staatssekretärskollegen. Ich war ja früher auch für andere Dinge zuständig, etwa für Bildung. Das war dann eher typischer für die Arbeit. Da macht man 90% im Büro, ist praktisch Amtschef, leitet das Ministerium in auch organisatorischer Hinsicht, ist also mehr, wenn man so will, Bürokrat. Der Kulturstaatssekretär ist eher aktiv selber in der Kulturszene drin und arbeitet mit und für die Kulturszene. Insoweit ist es ein sehr untypisches Amt, muss man sagen, und in der Form auch einmalig. Im Übrigen hängt natürlich viel daran, wie der jeweilige Amtsinhaber es ausübt. In meinem Falle, da ich es schon sehr lange mache, sehr intensiv und sehr mit der Kulturszene verquickt.
Ja, das ist auch die nächste Frage. Haben Sie eigentlich jetzt auch schon beantwortet, ich denke, Sie sind sehr gerne Kulturstaatssekretär, aber wie erklären Sie sich Ihre sehr lange Amtszeit von 19 Jahren, die ja doch relativ einmalig ist, also diese sehr lange Amtszeit?
Ein früherer Kollege, der mal aus dem Amt ausgeschieden ist, hat ausgerechnet, dass in Rheinland-Pfalz ein Staatssekretär durchschnittlich 6,5 Jahre im Amt bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt im April ausscheide mit 19 Jahren, dann habe ich das genau verdreifacht. Ich bin der dienstälteste Kultusstaatssekretär, den es je in Deutschland gegeben hat. Es gibt noch einen anderen Kollegen, der auch 19 Jahre dann Staatssekretär ist. Das ist der Kollege Claire hier, Rheinland-Pfalz, der mit mir gemeinsam angefangen hat. Aber im Bereich der Kultusministerkonferenz ist das das Längste, was man jedem Amt ausgehalten hat. Ja gut, da gibt es jetzt zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, ich war zu dappig, um Minister zu werden. Und die andere Erklärung ist, ich war zu gut, um entlassen zu werden. Die ehrliche und wirkliche Erklärung ist, es hat mir wirklich immer sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es ein Traumjob, den ich wirklich gerne ausgeübt habe und ich glaube auch so intensiv und mit so viel Zustimmung in der Szene, dass sich dadurch eine gewisse Machtbasis auch gefestigt hat. Auf Deutsch, man konnte mich so ohne weiteres nicht verdrängen, weil ich einen starken Rückhalt in der Kulturszene hatte, aber nicht in der Partei. Das ist das Risiko. Normalerweise als Staatssekretär muss man auch relativ starke Bataillone in der Partei haben. Das habe ich nicht und lebte ausschließlich vom Rückhalt in der Szene. Der war aber so stark, dass ich im Grunde nur freiwillig gehen konnte. Und das tue ich jetzt.
Was heißt zu dappig, um Minister zu werden? Was meinen Sie genau damit? was hätten Sie anders machen müssen oder haben Sie sich gar nicht darum bemüht, weil Ihnen Ihr Job so viel Spaß gemacht hat, weil es ein Traumjob war für Sie?
Wenn ich ehrlich bin, solange ich denken kann, hatte ich nie Ambitionen, Minister zu werden. Es war Anfang der 90er Jahre mehrfach eine Situation, wo ich beinahe geworden wäre, weil meine damalige Chefin, Frau Rose-Götte, dreimal vor dem Rücktritt stand und in der damaligen Zeit klar war, dass ich ihr Nachfolger geworden wäre. Ich habe in allen drei Fällen ihr bei der helfen können, dass sie nicht zurückgetreten ist. Sie blieb dann 10 Jahre Minister. Und für mich war es nie ein Karrierewunsch, Minister zu werden. Wenn ich es hätte werden wollen, hätte ich meine Laufbahn anders strukturieren müssen. Ich hätte tatsächlich mich um eine innerparteiliche Machtbasis kümmern müssen, dafür sorgen, dass man mindestens auf Ortsebene Parteivorsitzender ist oder besser noch auf Bezirksebene, um einfach ein Faktor zu sein, an dem man nicht vorbeikommt. Ich habe stattdessen eben das reine Fachlichkeitsprinzip bevorzugt. Das hat aber auch entscheidende Vorzüge. Wenn ich mir meinen Arbeitsalltag angucke, dann würde ich sagen, ich habe das Privileg, 95% der beschriebenen 80-Stunden-Woche Dinge zu machen, die ich gerne mache. Ich hocke sehr wenig in irgendwelchen Gremien rum, die mich langweilen. Ich habe wenig Routine-Geschichten, von denen ich sagen muss das jetzt unbedingt sein. Wenn im Landtag irgendwelche Themen dran sind, die mich nicht interessieren, dann gehe ich ins Büro und mache ein paar Akten. Ich muss da nicht unbedingt sitzen. Ich muss an vielen, auch Parteigeschichten, mich nicht beteiligen und so weiter. Das heißt, ich habe als Kulturstaatssekretär eine Chance, die ich als ziemlich einmalig empfinde, im Grunde mehr oder weniger 100% meiner Arbeitskraft auf dieses Thema hin zu konzentrieren. Das empfinde ich als ein Privileg. Und ja, deswegen mache ich das auch gerne und es hat mich nie ernsthaft interessiert, zum Beispiel Minister zu werden.
Gut, dann wäre unsere nächste Frage, wie wird man überhaupt Kulturstaatssekretär oder wie sind Sie da reingeraten sozusagen, das Amt zu bekommen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die niemals generell zu beantworten ist, sondern immer nur individuell. Es gibt keine Laufbahn. Zunächst gibt es eine nette Anekdote. Als ich Erziehungswissenschaften studierte und dann ein Zweitstudium in Rechtswissenschaft anfing, hat mein damaliger Professor mich gefragt, warum ich mir das antue. Daraufhin habe ich gesagt, weil ich gerne mal Staatssekretär im Kultusministerium werden möchte. Da war ich 22. Da hat er gedacht, ich hätte irgendwie einen Schlag weg oder so. Aber die Wahrheit war, so ganz aus der Welt war das nicht, weil ich in Hessen Landesschulsprecher war, viel zu tun hatte mit dem damaligen Kultusminister Ludwig von Friedeburg. Der hat mich irgendwo fasziniert und mir war klar, so gut wie der werde ich nie, aber vielleicht eine Etage tiefer. Und so entstand diese Vorstellung, die ich aber im Übrigen im Weiteren nie verfolgt habe, weil man kann so etwas überhaupt nicht verfolgen. Also man kann sich nicht vornehmen, das wirst du, zumal man ja auch nie weiß, wie die politischen Bedingungen mal sind, dass in Rheinland-Pfalz einer wie ich das mal werden konnte, das war Anfang der 70er Jahre nun völlig ausgeschlossen. Da hat man eher an Hessen gedacht in der damaligen Zeit und das stellt sich heute wiederum ganz anders dar. So ändern sich die Verhältnisse im Laufe der Jahrzehnte, sodass man schon unter dem Gesichtspunkt auch der politischen Bedingungen so etwas nicht planen kann. Bei mir war es allerdings so, dass ich gewiss mit 17, 18 den Berufswunsch hatte, politisch hauptberuflich tätig werden zu wollen. Wo es genau mal würde, wusste man nicht. Ich bin dann eben mit 18 in die SPD eingetreten, habe mich sehr engagiert. Bei den Jungsozialisten wurde Gemeindevertreter, Kreistagsabgeordneter und hatte dann mit 23 die Chance, erstmals parallel schon zum Studium einen politischen Hauptberuf zu machen, nämlich Schülerreferent beim SPD-Parteivorstand. Und damit fing es im Grunde an, sodass ich eben dann, wenn man so will, eine administrative Laufbahn hinter mich gebracht habe. Und ja gut, administrative Laufbahnen lassen sich nicht planen. Das geht dann in Richtungen, die auch immer von bestimmten Zufällen geprägt sind. Ein wichtiger Zufall war, dass ich später dann Referent für Bildungspolitik wurde bei der SPD-Bundestagsfraktion. Und mein damaliger Chef war der langjährige Bundesvorsitzende des Schriftstellerverbandes, Dieter Lattmann. Und der war ein Kulturpolitiker der ersten Güte. Und im Grunde war die Arbeitsteilung die, dass er von mir Bildungspolitik lernte, weil ich das schon viele Jahre gemacht hatte. Und er brachte mir Kulturpolitik bei. Und das hat mich dann auch wirklich interessiert. Ich wurde dann später mal Kulturreferent der Hessischen Landesvertretung und als ich dann in das Saarland wechselte, als Leiter der Landesvertretung, war ich auch für Kultur zuständig. Das heißt, dieser Aspekt nahm dann zunehmend Gewicht ein in dem, was ich beruflich machte. Dennoch, als ich dann am 18. Mai 1991 Staatssekretär in Rheinland-Pfalz wurde, wurde ich es im Grunde als Bildungsfachmann. Ja? Und die Kultur lief so mit, aber sie interessierte mich. Und ich hatte damals eben die bekannte Ministerin Rose Götte als Chefin, die immer sehr profiliert war, sowohl auf dem Sektor der Bildung wie auf dem Sektor der Kultur. Sie hatte auch Theaterwissenschaften studiert, ihr Mann ist Schauspieler, also sie ist da ganz tief in der Szene drin gewesen. Von ihr habe ich von Anfang an viel gelernt und dann bin ich da reingewachsen durch Funktion. Man kann sagen, am Anfang war ich da wirklich ziemlich noch unbeleckt, war nicht selber aktiv in der Szene, wurde es dann aber. Und ja, ich denke so nach 2-3 Jahren habe ich dann insbesondere zunächst auf dem Sektor der Musik, Kammermusik als Vorsitzender der Villa Musica mir auch selber einen bestimmten Namen gemacht und wuchs also durchs Amt in die Funktion rein. Wie wird man generell Staatssekretär? Grundsätzlich gibt es 2 Wege. Entweder über eine administrative Karriere, also dass man sich in einem Ministerium hocharbeitet, wie es für mich im Grunde auch galt. Ich war Hilfsreferent, ich war Referent, stellvertretender Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, stellvertretender Staatssekretär, Staatssekretär. Ich habe also funktional alle Schritte gemacht, also eine typische administrative Karriere innerhalb eben einer Ministerialverwaltung. Oder aber, und das ist der andere und häufigere Weg, man wird es, weil man berufen wird, weil man innerhalb der Partei ein bestimmtes Standing hat oder in der jeweiligen Fraktion sich profiliert hat, das ist der häufigere Weg. Die wenigsten Staatssekretäre haben diese administrative Laufbahn, wie ich sie gemacht habe.
Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört, was Ihnen an Ihrem Beruf, an Ihrer Tätigkeit gefällt, beziehungsweise an Ihrem Job gefällt. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut, beziehungsweise was sehen Sie als negativ oder nicht so schön an in der Politik an sich und auch in Ihrer Tätigkeit, in Ihrem Beruf als Kulturstaatssekretär?
Fangen wir mit der Tätigkeit an sich an und kommen dann zum speziellen Job. Die allgemeine Politikverdrossenheit hat mich ein Stück weit selber auch erfasst. Der Zorn, die Enttäuschung, die viele Bürgerinnen und Bürger über die Politik im Allgemeinen empfinden, habe ich auch. Und ich könnte jetzt, was ich aber nicht tue, mehrere Stunden darüber reden, was mich im Alltag in meiner Wahrnehmung stört an der Bundespolitik, auch an der Landespolitik, auch an der Kommunalpolitik. Im Kern lässt es sich auf eine Formel bringen: die mangelnde Seriosität, die mangelnde Glaubwürdigkeit, dass zu wenig Sachorientierung besteht, häufig in der Politik, Beliebigkeit nach der Devise, weil der eine dafür ist, muss der andere dagegen sein, zu wenig Linie, zu wenig Profil. Das ist ein Punkt, der mich sehr stört und der mich auch zweifeln ließe, ob ich heute mit den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, jetzt in der 35-jährigen Laufbahn, mich noch einmal hauptberuflich für die Politik entschieden hätte. Da bin ich mir heute sehr unsicher. Was das spezielle Amt des Kulturstaatssekretärs anbelangt, gibt es wenig, was mich daran stört, weil es völlig anders ist. Es ist im Grunde völlig untypisch für Politik, weil es im Grunde eher eine künstlerisch geprägte Tätigkeit ist, in der man eben, wie gesagt, als ein Element in der Szene sich bewegen kann. Auch das, da gibt es natürlich auch Dinge, die einen stören. In der Hauptsache ist es der Zeitbedarf. Es ist auf die Dauer tatsächlich ein Problem, wenn man kontinuierlich, regelmäßig, Woche für Woche, Jahr für Jahr, 80 Stunden die Woche für den Job da zu sein hat. Es leidet darunter die Familie. Es leiden darüber Freundschaftsbeziehungen. Im Grunde pflege ich freundschaftliche Kontakte fast ausschließlich im Kontext mit beruflichen Veranstaltungen. Mit anderen Worten, wenn sich ein Freund mit mir treffen will, lade ich ihn ein, zu irgendeiner Veranstaltung mitzukommen, und dann hat man da mal Gelegenheit, miteinander zu schwätzen. Ich habe so gut wie nie die Chance, auch mal am Wochenende sich 2-3 Stunden einfach so mit einem zu treffen und zu sagen, jetzt bist du mal privat. Das empfinde ich in der Tat als ein großes Problem. Da kann man sagen, bist ja blöd, organisier dir das anders. Die Kritik wäre auch berechtigt. Es muss ja nicht sein, machen andere so auch nicht. Da stehe ich mir wahrscheinlich selber im Weg, dass ich einfach dann mich so verantwortlich fühle, dass wenn man mich einlädt zu diesem oder jenem, was ich für nötig halte, dann gehe ich da auch hin. Die Folge ist, es bleibt wirklich wenig Zeit. Das ist das, was ich auf der Negativseite feststelle, dass man in einem starken Maße wirklich unterwegs ist und wenig Zeit für sich selbst, Familie, Freunde, Bekanntschaften hat.
Ja, zu dem Thema auch direkt. Wenn Sie jetzt schon so einen vollen Terminkalender haben und Sie sagen jetzt, die Familie leidet darunter und vielleicht auch Freunde, warum tun Sie sich dann sowas wie hier so eine Vorlesung oder eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Uni noch zusätzlich dann an?
Ja, die Frage stelle ich mir jedes Jahr. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich es als ein großes Glück empfinde, sozusagen den Generationssprung hinzukriegen, sich im Gespräch zu bewegen mit jungen Leuten, die jetzt noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Ich glaube, dass ich sozusagen als altes Schlachtross mit meiner 35-jährigen Berufserfahrung Dinge vermitteln kann, die schlecht wären, wenn ich es nicht versuchte. Und so bin ich ja auch gerne Vater von zwei in etwa in diesem Alter befindlichen Mädchen. Große wird jetzt 23, macht gerade die Erzieherausbildung zu Ende, will dieses Jahr heiraten. Die Kleine ist jetzt gerade im mündlichen Abitur und wird hier in Koblenz sich bemühen zu studieren Richtung Lehramt. Also das ist schon eine starke Identifikation auch von den beiden Mädchen her mit der Altersgruppe und dem, was sich da tut. Und ich möchte einfach gern diesen ständigen Dialog zu dieser Altersgruppe beibehalten, weil ich glaube, es hilft einem selber auch noch ein bisschen mitzukriegen, wie eben heute junge Leute denken.
Nochmal auf die Familie zurückzukommen. Familie und Ihr Beruf, Sie haben gesagt, Sie haben eine 80-Stunden-Woche. Ich habe auch gelesen, Sie sind sehr viel auch umgezogen, also München, Hamburg, Marburg, Wilhelmshaven, um nur ein paar Städte zu nennen. Wie ist das Ganze überhaupt vereinbar mit den verheiratet? Sie haben zwei Töchter. Wie organisiert man das?
Ja, die Umzieherei war ja, als ich noch keine eigene Familie hatte, sondern Familienmitglied war. Mein Vater war auch Professor und da ging es dann quer durch die Universitätsstädte. Ich bin selber dann im Grunde aufgewachsen in Marburg, habe dann meine berufliche Laufbahn in Bonn gemacht und bin, seitdem ich nun Staatssekretär bin, eigentlich nur noch einmal umgezogen, nämlich von Mainz nach Koblenz. Das war vor 10,5 Jahren. Und das war der Familie geschuldet. Meine Familie wohnte in Bonn und die ewige Pendelei waren wir alle Beteiligten satt. Und wir haben dann eine Abstimmung im Familienrat gemacht, eine Woche lang täglich. Wer ist dafür, dass wir alle miteinander umziehen? Was ja für die Kinder auch was bedeutete, dass sie sozusagen sich von ihrem Freundeskreis und Schule und so weiter zu lösen hatte. Und diese Abstimmungen endeten dann eine Woche lang immer positiv. Bis zur letzten Abstimmung, wo sich offenkundig meine Frau den Scherz machte, mit Enthaltung in geheimer Abstimmung zu stimmen. Sie musste es gewesen sein, denn als wir die Stimmen auszählten, schimpften die Kinder sofort, Mama, wie kannst du nur? Also es war klar, wer es war. Das war aber nur ein Scherz. Wir waren uns einig, dass wir eben als Familie zusammenleben wollten hier in Koblenz. Und meine Frau pendelte dann in der Zeit, wo sie weiterhin in Bonn tätig war, ist jetzt selber in Koblenz und ich pendle dann eben nach Mainz oder wo immer ich gerade bin. Das ist insofern gerade der Familie geschuldet. Abgesehen davon, wir haben dann auch die Schwiegereltern aus Meckenheim hierher geholt, die mittlerweile verstorben sind, und meine Mutter aus Kempten im Allgäu. die mittlerweile krebserkrankt ist, die auch versucht wird von uns ein bisschen in der Seniorenresidenz mit zu betreuen. Also Koblenz wurde dann wirklich zu einem Familienmittelpunkt bewusst gewählt, um ein Stück weit diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzukriegen. Denn in Vergangenheit war es natürlich so, dass wenn ich am Wochenende dann nach Bonn kam und dann wieder zurückpendeln musste nach Rheinland-Pfalz wegen der vielen Kulturtermine, eben auch am Wochenende, war das für die Familie belastender als die jetzige Situation. Dass das aber belastend ist für die Familie, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Und Gott, das ist allerdings so wie bei vielen Selbstständigen auch. Ja, wenn man sich mit Freiberuflern unterhält, die sagen wir mal, Ärzte oder Rechtsanwälte, die richtig reinpacken, oder auch Gewerbetreibende, die sich um ihr Geschäft kümmern, da ist das dem Grunde nach nicht anders. Die müssen sich auch voll und ganz in den Beruf reinbegeben und irgendwie gucken, dass sie das mit ihrem Freundeskreis und der Familie hinkriegen. Insofern ist das so ungewöhnlich nicht, wenngleich es eben mit dem normalen Arbeitsalltag eines Arbeitnehmers nichts zu tun hat. Meine Frau sagt immer, hätte ich mir doch so einen Bankbeamten geholt mit Ärmelschoner, der dann um 3:30 nach Hause kommt. Ich sage, das wäre eine Woche ganz hübsch, aber dann wäre dir tierisch auf den Zeiger gegangen und das glaubt sie überwiegend auch. Deswegen ist sie bei mir geblieben.
Ja, vielleicht schauen wir nochmal zurück auf Ihre lange Amtszeit. In dieser langen Amtszeit, was würden Sie, welche Projekte, die Sie begleitet haben, würden Sie jetzt als großen Erfolg sehen? Was war da so das Highlight Ihrer langen Karriere?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich jetzt auch, wo der Abschied sozusagen näher rückt. Und ich denke, das ist leicht zu beantworten. Ich glaube, richtig stolz bin ich vor allem auf die Entwicklung der Villa Musica, auf unsere Akademie für Kammermusik in Schloss Engers, die wir hier in Neuwied gegründet haben. Von diesem Projekt kann ich mit Fug und Recht sagen, dass es das ohne mich nicht gegeben hätte. Die Idee stammte zwar nicht von mir, sondern von meinem Vorgänger. Es aber zu realisieren, das Geld zu besorgen, dafür zu sorgen, dass so ein Ding gut läuft, da habe ich mich schon richtig reingekniet und da würde ich sagen, das ist ein Projekt, was sehr stark mit mir verbunden ist. Das gilt in ähnlicher Weise für das Artmuseum Bahnhof Rolandseck, ein äußerst schwieriges Projekt mit vielen Aufs und Abs, auch ein höchst umstrittenes Projekt, mit dem ich unglaublich viel Ärger hatte, das jetzt aber richtig gut läuft und man wird in 5 oder in 10 Jahren Ähnliches dazu sagen können, wie man es heute über Schloss Engers sagen können, wo man sagt, da war ja der Vater dafür, dass das Ding dann am Ende gut gelaufen ist und wahrscheinlich in 2 Jahren ja in der ersten Bundesliga der Kunstmuseen mitspielen kann. Darauf bin ich sehr stolz. Und das dritte Projekt, was auch diese Zukunftsdimension hat, ist Schloss Hambach, das bedeutendste Monument in Rheinland-Pfalz. Das Hambacher Schloss ist ja die Wiege der deutschen Demokratie und das hatte so ein Dornröschenschlaf über Jahrzehnte hinter sich gebracht und da haben wir sehr viel gemacht. Baumaßnahmen, es in eine Stiftung umgewandelt, dafür gesorgt, dass die Stiftung gut arbeitet, dass alle Parteien integriert werden und so weiter. Das brummt jetzt so richtig. Wir hatten voriges Jahr 100.000 Besucher, was wir eigentlich avisiert hatten, erst in 2011 zu schaffen. Da kommt jetzt noch eine ordentliche Gastronomie dazu. Also ich würde sagen, auch in ein paar Jahren ist das so, dass man sagen kann, Mensch, da habt ihr richtig was Vorzeigbares mit Strahlkraft national hingekriegt, wo ich sagen würde, das habe ich auf der Habenseite. Das möglicherweise allerwichtigste Projekt war allerdings das Anerkennungsverfahren für das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Da war ich Regierungsbeauftragter mehrere Jahre verantwortlich für das Antragsverfahren. Und dass wir den Antrag am Ende durchgesetzt haben in Budapest, daran habe ich in der Tat maßgeblichen Anteil und das war Ergebnis einer mehrjährigen Arbeit 2002. Und daraus was Vernünftiges zu machen, begleitet mich seither. Man sieht übrigens an all den 4 Beispielen, es handelt sich nicht um Dinge, die man mal gerade in der Woche macht, sondern es handelt sich immer um Dinge, an denen man viele Jahre arbeitet. Und die dann wiederum auch Wirkung für viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte haben. Das macht dann vielleicht auch den Stolz aus, wo man sagt, ja, hier hast du was hingekriegt, was sozusagen auch dich selber überdauert und wo du sagen könntest, das hat sich gelohnt, da ist wirklich was entstanden.
Ja, Sie haben jetzt über die Erfolge gesprochen. Ich möchte jetzt auch nochmal in die negative Kerbe reinhauen. Gab es auch Dinge, die Sie als Misserfolge bezeichnen würden? Und wenn, woran lag es in der jeweiligen Situation? Gab es spezielle Gründe dafür, dass etwas nicht so funktioniert hat?
Es gab ein Thema, das mich praktisch wie ein Trauma begleitet hat über die vielen Jahre. Das ist das bereits erwähnte Thema Artmuseum Bahnhof Rolandseck. Dazu muss man Folgendes wissen. Die Geschichte des Bahnhof Rolandseck fing eigentlich sehr gut an in den 60er Jahren. Damals hatte ich damit noch nichts zu tun. Da hat die Bahn diesen wunderbaren Bahnhof abreißen wollen, mitten in den 60er Jahren, und ein Kulturmensch namens Johannes Wasmuth, der hat eine Bürgerinitiative für den Erhalt dieses klassizistischen Gebäudes gegründet, hat dafür gekämpft, rettet den Bahnhof, war auch erfolgreich. Am Ende hat die Bahn dem Land den Bahnhof übereignet und das Land, damals unter Ministerpräsident Helmut Kohl, hat dann diesem Verein von Johannes Wasmuth den Bahnhof über eine Stiftung zur Nutzung überlassen als Künstlertreff. In den 70er Jahren entstand dann daraus ein wirklich bedeutsames Zentrum gesellschaftlicher Begegnung. Und in meiner Bonner Zeit wurde mir der Bahnhof Rolandseck auch zunehmend bewusst als ein interessanter Ort. Als ich dann 1991 Kulturstaatssekretär wurde, ergab sich damit auch die Funktion, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Bahnhof Rolandseck zu werden. Und damit fing das Drama an. Ich stellte nämlich fest, dass der Bahnhof einen sehr guten Ruf hat, aber im Inneren äußerst problematisch war. Ohne in die Details gehen zu wollen, war klar, dass die, die dort die Verantwortung trugen, sagen wir mal, mit Vorschriften der Haushaltsordnung nicht gerade täglich lebten. Und es da viele Dinge gab, von denen mir klar war, dass wenn das jeder Landesrechnungshof überprüft, dann gibt es richtig einen Ärger. Und das konnte ich mir nicht leisten mitzumachen. Also habe ich da versucht, das ein oder andere anders zu strukturieren. Und das gab dann riesigen Zoff mit dem Verein, der das gewohnt war, so umzugehen, und uns im Kultusministerium. Dieser Zoff ging aber auch quer durch die Landesregierung. Der Vorsitzende der Stiftung war nämlich mein damaliger FDP-Kollege aus dem Wirtschaftsministerium, der sehr eng verbandelt war mit dem Verein. Sodass, wenn ich also mit dem Verein Ärger anfing wegen Finanzgeschichten, dieses regelmäßig auch zu einem Ärger wurde innerhalb der Landesregierung, weil der Kollege in der FDP sehr stark war, war stellvertretender FDP-Landesvorsitzender und er hatte die Chance, alles Mögliche an Auseinandersetzungen immer sofort auf die politische Ebene zu heben. Als ich dann im Jahre 2001 für 5 Jahre aus der Kultur rauskam, um Ganztagsschulen und Ähnliches aufzubauen, habe ich zu meinen Freunden gesagt, das schmerzt mich, dass ich jetzt nicht für Kultur zuständig bin, aber es hat eine gute Seite. Ich muss mich mit diesem blöden Bahnhof Rolandseck nicht mehr beschäftigen. Das ging mir so tierisch auf den Zeiger, weil es so eine Machtlosigkeit bedeutete, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, wo man keine Chance hat, am Ende zu gewinnen, weil es immer diesen Ärger innerhalb der Landesregierung auch noch gab, neben dem Ärger mit den anderen Leuten, die im Umgang mit Geld ein bisschen auf Kriegsfuß standen. Und als ich dann 2006 wieder Kulturstaatssekretär wurde, habe ich mir gedacht, so ein Käse, jetzt musst du dich wieder um Bahnhof Rolandseck kümmern. Wie schlimm es tatsächlich wurde, konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht ahnen, denn es holte mich dann erst ein Jahr später ein, als wir dann das Artmuseum schließlich eröffneten und sich herausstellte, dass unser Partnerverein die zugesagten Leihgaben fürs Museum zu einem Teil gar nicht mehr hatte, weil sie die hinter unserem Rücken schon in den 90er Jahren veräußert hatten. Das gab mir aber zugleich eine einmalige Chance, nämlich aus einer historischen Niederlage, die mich über Jahre quälte, einen Sieg zu machen, nämlich den Abverein rauszuschmeißen, endgültig. Wir hatten ja dann auch die absolute Mehrheit, mussten keine Rücksicht mehr nehmen auf den besagten Koalitionspartner. Und so konnte ich, wenn man so will, dann aus einer historischen Niederlage am Ende einen historischen Sieg entwickeln, sodass heute das Ding gut dasteht. Aber bis zum Jahr 2007 habe ich das als die Achillesferse meiner Tätigkeit begriffen und mich tierisch darüber geärgert, dass ich für etwas mitverantwortlich bin, was ich nicht richten kann, weil ich nicht ordentlich hinkriege. Das ging wirklich immer wieder an die Grenze dessen, wo ich richtig keine Lust mehr hatte, das weiterzumachen, weil wenn man immer wieder in Sitzungen fährt, wo man Abstimmungsniederlagen kassiert, weil ein Kollege mit der anderen Seite stimmt und man keine Chance hat, so etwas zu ändern, das ist äußerst unangenehm. Das war, wenn man so will, meine historische Niederlage, die dann aber eben in den letzten 2-3 Jahren sich doch noch zum Positiven gewendet hat.
Jetzt haben wir schon was über die Erfolge und Misserfolge gehört. Was glauben Sie denn, wo Ihre Stärken oder Schwächen liegen, die zu den Erfolgen oder auch Misserfolgen dann geführt haben?
Die Stärken? Ich glaube, ich bin unheimlich sachorientiert. Mich interessieren Ideologien nur sehr beschränkt. Mich interessiert auch nur sehr beschränkt, in welcher Partei sich einer befindet, der in der Kultur tätig ist. Mich interessiert, ob das ein tüchtiger Typ ist, der was zu Wege bringt für die Szene. Und das ist das Erfolgsgeheimnis meiner Arbeit. Ich in der Lage bin, über alle Parteigrenzen hinweg sachorientierte Arbeit zu leisten. Stärke ist eine starke Zielorientierung. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die unproduktiv sind, sondern ich mache das, wo ich glaube, man kann es hinkriegen, und vergeude nicht meine Zeit, wenn man so will, und mache lieber eine Sache in 5 Minuten fertig, als eine Stunde drüber zu reden. So in dem Sinne. Schwäche. Ich bin ein Führungstyp. Ich will mich durchsetzen. Und da kann ich auch sehr entschieden, manchmal harsch werden, sehr fordernd. Wenn mich einer bescheißt, dann wird er nicht besonders froh drüber, wenn ich es merke. Und meistens merke ich es. Dann zeige ich ihm einmal die gelbe Karte und das nächste Mal die rote Karte. Also ich bin da sehr, sehr hart im Auftritt und klar und entschieden. Ich kenne viele, die sind erheblich diplomatischer. Das kann man als Schwäche bezeichnen. Man kann es auch als Stärke bezeichnen, je nachdem, wie man möchte. Vielleicht wäre es besser, ich wäre etwas vermittelnder, integrativer, insbesondere auch in meiner eigenen Partei. Es ist wahrscheinlich nicht klug, dass ich so ausschließlich mich auf die Fachschiene gesetzt habe, weil ich damit immer dem Risiko mich ausgesetzt habe, dass man mich am Ende dann doch mal expediert. Aber diese Frage ist nun überlebt und das Thema hat sich sozusagen gegessen. Also insoweit würde ich sagen, eine Schwäche ist schon die ziemliche Entschiedenheit im Auftritt. Es wäre wahrscheinlich besser, ich käme besser durchs Leben, wenn ich auch eher bereit wäre, mal 5 Grad sein zu lassen und mich zu fügen in das, was andere für richtig halten. Aber das kriege ich nicht mehr hin in meinem Alter, es ist zu spät.
Ja, die nächste Frage. Gibt es Vorbilder für Sie, sei es jetzt aus der Politik oder auch aus anderen Bereichen, die Sie verehren oder von denen Sie sehr viel gelernt haben?
Ja, in der Politik sind es zunächst immer ganz wenige. In der aktuellen Bundespolitik gibt es gar keinen. Wen ich immer sehr verehrt habe, war Johannes Rau in der Politik, weil ich ihn unglaublich humorvoll fand. Ein Mensch, von dem man noch merken konnte, dass er auch ein Mensch ist. Und ihm ein Stück weit nachzueifern, Lebensfreude nicht zu verlieren im Job. Das war mir immer ein wichtiges Anliegen. Auch Kurt Beck war für meine Entwicklung sehr wichtig, insbesondere in einem Punkt. Man sagt immer Kurt Beck nah am Menschen, das stimmt auch. Wenn man Kurt Beck irgendwo hinstellt in eine Gruppe von Menschen, der ist in der Lage, mit jedem über seine Probleme zu diskutieren. Und das empfand ich als Vorbild. Insoweit sind diese beiden Personen für meine politische Entwicklung sehr wichtig. Natürlich habe ich auch großen Respekt vor jemandem wie Willy Brandt, den ich auch persönlich noch kennengelernt habe, aber da war ich noch zu jung für, um das wirklich richtig mitgehen zu können. Ansonsten gibt es natürlich im außerpolitischen Bereich Menschen, die ich sehr respektieren kann und auch ein Stück weit vorbildlich finde in der Geschäftswelt und so. Aber das wird jetzt hier in dieser Gruppe den Betreffenden wenig sagen können, weil das eben nicht so bekannte Persönlichkeiten sind.
Ja, dann die Frage, wir haben jetzt ja schon viel gehört über Ihre Aufgaben. Sie haben ja auch im Allgemeinen gesagt, dass vielleicht nicht Politik immer so viel Spaß gemacht hat, aber Ihre Aufgabe als Kulturstaatssekretär hat Ihnen ja schon sehr gut gefallen. Warum haben Sie sich dann entschieden, für das Amt als Oberbürgermeister zu kandidieren in Koblenz, das Sie ja am 1. Mai dann bestreiten werden?
Ja, die Frage, die habe ich mir viele Jahre gestellt. Der amtierende Oberbürgermeister Dr. Ewald Schulte-Wissermann, in dessen Wiederwahlkampagne vor 8 Jahren ich eine nicht unmaßgebliche Rolle spielte, hatte mich damals schon bei seiner Wiederwahl vor 8 Jahren gefragt, ob ich nicht mich darauf einstellen möchte, dass ich dann in 8 Jahren antrete. Diese Frage hatte ich damals verneint und habe es auch weiterhin verneint bis genau vor 13 Monaten. Im Dezember vor 13 Monaten kam ich zu der Feststellung, dass wenn ich nicht antrete, es hier in Koblenz keinen gibt, von dem ich sagen würde, dass er das gut macht für Koblenz. Mit anderen Worten, ich war aus meiner eigenen Sicht Verlegenheitskandidat. Hätte es einen anderen guten Kandidaten gegeben, dann wäre ich geblieben, was ich bin. Ich bin also nicht in das neue Amt gegangen, deswegen, weil ich was werden wollte oder dahin wollte, sondern weil ich es für notwendig hielt, dass einer mit meinem Auftritt, meine Art Politik zu machen, das macht. Und ich sah nicht, dass es einen anderen gibt, der das so tut. Und deswegen habe ich dann damals dem Ministerpräsidenten den Hinweis gegeben, dass wenn er es möchte, ich dazu bereit wäre, unter allerdings einer Vielzahl von Voraussetzungen, die im Einzelnen dann abgeprüft werden musste, dazu gehört die Bereitschaft der SPD zu akzeptieren, dass ich nicht als SPD-Kandidat antrete, sondern als unabhängiger Bewerber, der parteiübergreifend eine Kampagne führt und auch parteiübergreifend sein Amt ausübt. Das war für mich die entscheidende Voraussetzung. Und als das akzeptiert wurde, habe ich dann auch die Kandidatur angenommen. Heute ist es so, dass ab dem Augenblick, wo ich die Kandidatur angenommen hatte, das war der 11. März vorigen Jahres, ab dem Augenblick war es auch für mich klar, dass ich unbedingt natürlich dann auch gewinnen will und dass ich dann auch mich lösen möchte von meinem bisherigen Traumjob und den neuen Job als einen neuen Traumjob für mich innerlich akzeptiere. Das ist auch gelungen.